Der Antenne Schlager Star Talk. Die größten Stars, die besten Geschichten.
Auch in dieser Woche habe ich wieder Starbesuch und auf diesen Mann habe ich mich wirklich wahnsinnig gefreut. Die Rede ist von Tim Peters. Ich bin ja großer Fan seiner Musik. Ich liebe diesen Schlager-Rave-Sound und Schlager-Rave, so heißt auch sein neues Album, ist in dieser Woche ja erschienen. Und über das reden wir natürlich mit Tim. Wie ist er auf die Idee gekommen? Wie kam es zu dieser Soundentstehung? Und Tim Peters ist ja schon seit Jahren erfolgreich im Schlager unterwegs, vor allem als Songwriter. Jetzt aber eher als Sänger, wenn er sich entscheiden müsste zwischen beiden Jobs. Für welchen würde er sich dann entscheiden? Die ehrliche Antwort, die gibt's auch. Außerdem lassen wir die letzten Jahre so ein bisschen Revue passieren. Wir reden über die vergangene Clubtour, über die Pläne, auch fürs kommende Jahr, über seinen Nacktauftritt bei der Tour, der ja unheimlich oft im Internet gezeigt wurde. Und es wird auch spirituell und wir reden über Rituale vor seinen Auftritten und die neu entdeckte Liebe zum Tennis und auch ums Dating wird's gehen. Also wir lassen eigentlich kein Thema aus. Hört selbst. Hier mein Gespräch mit Tim Peters. Ich freue mich, auch heute habe ich wieder Besuch in einem ganz neuen Studio. Ich bin nämlich mal in Hannover, weil dieser Mann hat sich Hannover ausgesucht. Und ich werde ja oft immer gefragt, Annika, gibt es einen Schlagerstar, den du eigentlich richtig attraktiv findest? Und meine Antwort, alle werden es bezeugen, ist immer Tim Peters.
Schön, dass ich hier bin und hier sein darf. Und das stimmt, das hast du damals schon in einem Interview gesagt und da bin ich auch rot geworden.
Ja, ich finde, man muss ja ehrlich dazu stehen. Nee, mich fragen tatsächlich Freunde immer und sagen, ja Annika, du bist doch im Schlager unterwegs, da sind doch jetzt viele hübsche Männer, viele junge Männer. Gibt es denn irgendeinen, den du so, wo du sagst, der wäre attraktiv? Und dann stehe ich immer da und denke, gehe ich alle so durch? Und seit so einem Jahr sage ich immer, ja, Tim Peters. Ist meine Antwort. So, deswegen freue ich mich, dass du da bist.
Ja, super, schön.
Jetzt kommt er nie wieder. Nein, Spaß beiseite. Aber lieber Tim, es ist echt viel passiert, so gefühlt bei dir in den letzten, ich würde sagen, so 2 Jahren oder so. Ich kann mich noch erinnern, am Anfang war das noch so ein bisschen, ich bin Produzent und ich singe auch so ein bisschen ab und an mal. Und dann ging das ja kometenhaft gefühlt durch die Decke. Fühlt sich es für dich auch so an oder ist für dich das Tempo noch schneller oder langsamer?
Also ich habe natürlich den Fokus jetzt da drauf gelegt. Ne?
Ja?
Und ich
ja?
bin immer der Meinung, da, wo du den Fokus drauf legst, da geht dann natürlich auch die meiste Energie rein und kommt auch die meiste Geschwindigkeit rein. Und ich habe ja fast 5 Jahre lang im Hintergrund gearbeitet und immer mal nur zwischendurch meinen Song released und habe mir dann aber irgendwann gesagt, okay, jetzt musst du dich mal entscheiden, Tim. Mhm. Entweder ziehst du das jetzt durch mit dem Solo-Projekt, dann aber auch mal 100%, so wie du das mit dem Songwriting machst und mit dem Produzenten sein, oder du bleibst im Hintergrund. Und da das immer mein großer Traum war, habe ich dann mit einem ganz frischen Team eben gesagt, nein, wir starten jetzt richtig durch und ich konzentriere mich jetzt darauf. Und natürlich muss man dann auch sagen, dass jetzt nicht mehr so viel Zeit überbleibt, sich um Kolleginnen und Kollegen aus der Branche zu kümmern. Das bleibt dann jetzt ein bisschen auf der Strecke, aber ich bin total happy, dass ich das so machen darf und dass das so gut läuft.
Auf jeden Fall, weil ich finde es wahnsinnig. Also ich verfolge dich ja quasi von Stunde 1 und dein Name war ja immer bekannt, weil alle so, ich war mit Tim Peters im Studio, Tim Peters hat den Remix gemacht, Tim Peters hat den Song gemacht. Irgendwann kam Team Düsseldorf, es kam niemand mehr an euch vorbei, also an dich nicht, an Daniel Sommer nicht. Du hast nur noch diese Namen gehört und dann seid ihr aber eben auch auf die Bühne gegangen. Und das, finde ich, ist ja immer so ein Schritt, weil kann klappen, muss nicht klappen. Schön ist bei euch, ihr habt immer einen Plan B. Das finde ich immer beruhigend.
Ja, genau. Es ist ein Plan B da. Und ich glaube aber auch, das ist irgendwann dann auch so, dass man sagt ja, es ist sonst Perlen vor den Säulen. Ne? Also wenn jetzt zum Beispiel eine Marie oder ein Daniel oder auch ich jetzt, ja, wir sind zwar alles solide Songwriter, aber ich glaube schon, dass der Schlager und das Genre eben auch junge Leute braucht, die dann sagen, hey, wenn jetzt zum Beispiel so jemand wie Howard Carpendale oder auch Michelle, die jetzt alle ihre Abschiedstourneen gemacht haben oder machen, ja, so, da muss ja jemand nachkommen, der dann sagt, hey, ich habe auch ein Projekt, hört euch das mal an, weil die Musik ist ja nicht dann weg, nur weil die Menschen das nicht mehr machen. Und ja, deswegen ist das auch irgendwie so ein bisschen so eine Berufung, ne, die man dann da hat.
Ja, so ein bisschen Schlager 2.0 seid ihr, weil ihr bringt das wieder so, jetzt kommt die junge Generation, die so ein bisschen, die aber notwendig ist, weil wie du schon sagst, es hören ja immer mehr auf.
Ja.
Und dann gibt es ja eh so einen Bruch, so in gewissen Alterssegment gibt es ja fast niemanden. Michelle war so ein bisschen noch in der Mitte, die ist jetzt auch weg. Und dann geht's los mit den jungen Wilden. So, ist es gerade so ein bisschen einmal umgedreht.
Ja, also ich sehe sowieso, dass sich halt sehr, sehr viel in dem ganzen Markt, seitdem ich das jetzt machen darf, auch schon aus dem Hintergrund, beobachte ich halt immer sehr, sehr viel so, was funktioniert auch gar nicht mehr. Und es haben sich einfach die Spielregeln, seitdem auch so viele neue Akteure drin sind und die und Social Media einfach auch so viel wichtiger wird als viele klassische Medien, muss man einfach so sagen, für die Musikpromotion, beziehungsweise irgendwo auf einer Ebene jetzt mittlerweile ist, haben sich die Spielregeln extrem gewandelt. Extrem, ja. Und was man sagen muss, das Publikum wird immer jünger. Und das finde ich aber auch eine gute Sache, ja. Also wenn ich jetzt in mein Publikum gucke, bei meinen Konzerten, ich habe natürlich von jung bis alt da, aber...
Du hast alles da, das ist wirklich...
Ich habe wirklich alles da, aber so im Kern sind die so, ich sag mal so um die 30,
ja,
so,
ne?
Kannst du sagen. Das ist so der Kern, sagen. Ja.
Also ich war ja bei deinen Konzerten, weißt du ja, ich bin ja großer Fan, ich eskaliere ja damit, weil das genau meine Musik ist. Und dann habe ich auch so gedacht, ja, der zieht das junge Publikum. Aber merkst du auch, dass es bei den Jüngeren trotzdem so ist, dieser Modern-Talking-Effekt, so manchmal dieses, nee, ich höre keinen Schlager. Merkst du, das ist wirklich ungelogen seit Jahren die Frage, die ich am meisten bekomme. Annika, du arbeitest ja am Schlager. Hörst du das auch privat?
Ja, das höre ich. Also diese Frage wird mir ja auch ständig gestellt.
Ja, oder?
Sag mal, hörst du dann auch nur Schlager, Tim, und so? Das wird mir auch immer gestellt. Also
danke.
Ich sehe einfach in jedem, also es gibt ja so verschiedene Bubbles, sag ich mal, ja, so verschiedene Blasen. Also ich sag mal, es gibt diese Dance-Blase, es gibt die Hip-Hop-Blase, es gibt die Schlager-Blase, so
Rock.
Rock. Und was ich aber gemerkt habe über die letzten Jahre ist, also als ich jetzt noch Teenager war, ja, da warst du entweder Heavy-Metal-Fan oder du warst Hip-Hopper.
Stimmt.
Oder du warst jemand, der Hausgehört hat. Du warst jetzt nicht irgendwie jemand, der am Wochenende zu Schlager gefeiert hat und unter der Woche aber Indie-Rock gehört hat.
Nee,
so. Aber die richtig jungen Gen Zs von heute, die sind so nicht mehr. Also die sind wirklich so, dass die querbeet, wenn du die Spotify-Playlisten dir mal anguckst von jungen Leuten, ich sag mal so um die 20, dann hören die eine Helene Fischer und danach kommt aber, weiß ich nicht, eine neue Nummer von Chainsmokers oder so.
Ja.
Die sind so nicht mehr und das bricht alles so schön auf. Das finde ich eigentlich ganz gut.
So sieht meine Playlist auch aus, wenn du das jetzt mal
meine
so sagst,
auch,
muss ich mal sagen. Bei mir ist eigentlich alles.
Bei mir
kommt ein Linkin Park Song, gefolgt auf Tim Peters, gefolgt auf, keine Ahnung, Backstreet Boys und irgendein 90er-Jahre-Dings und dann die
Dynamo. Und dann ist auch mal Maite Kelly mit drin oder so. Ja,
genau. Ja, das stimmt. Das mischt sich wirklich. Aber lustig, dass die Leute dich das auch fragen. Ich denke dann
aber
immer
diese
so,
Frage, die
ist ja
kommt
wie eine
immer,
Krankheit.
Genau. Du machst Schlager und hörst du denn jetzt auch nur Schlager, du Armer?
Weißt du, so ein bisschen so. Du moderierst ja Schlager. Und du hast nur Schlagerstars. Hörst du das privat? Oder ist das ganz doll schlimm?
Ja.
Und ich so, nee, ich so, vor allem, hört dir mal das an, ist doch cool.
Ja, genau. Eben.
Also es ist ja nicht irgendwie Kastloter Spatzen, das ist, liebe Grüße, aber das
wäre
jetzt nicht so meins. Also war es auch noch nie, muss ich sagen. Und ich bin ja, bist du mit Schlager aufgewachsen oder bist du auch so eine, ich bin ja, meine Eltern mögen ja gar keinen Schlager. Ich bin ja wirklich ohne Schlager aufgewachsen, außer von meinen Großeltern. War das bei dir anders?
Nee, bei mir wurde immer Schlager gehört, schon weil mein Vater auch als Schlagersänger auf der Bühne stand und mit Roy Black damals unterwegs war und so. Aber trotzdem hat mein Vater und meine Mutter und Onkel, Tante und Cousins, Cousinen, die haben natürlich alles querbeet gehört. Ja, also zum Beispiel, ich weiß, dass mein Papa ein riesen Bee Gees-Fan war. Das sind die, die immer so ganz hoch sind.
Genau,
ja, genau.
Ganz hoch.
Und das habe ich mir als Kind dann auch voll oft angehört. Wenn wir im Auto saßen, wollte ich dann immer ein so ein Lied von den Bee Gees hören. Michael Jackson war natürlich früher mein großes Idol. Habe ich echt alle Platten von gehabt. Und als Teenager habe ich super viel so Indie-Rock, auch Pop natürlich gehört, aber vor allen Dingen so Indie-Rock. Also wenn ich
wirklich?
So Indie-Rock. Richtig viel, so The Kooks, Mando Diao.
Mhm.
Ich weiß nicht, ob das jetzt die Zuhörer jetzt hier alle
ja,
so
ich
kennen,
glaube schon.
Aber, aber schon irgendwie. Das war damals, war das so die Leitkultur.
Ja.
Arctic Monkeys, weiß ich noch, Wolf Mother, Radiohead und so weiter.
Und jetzt bist du im Schlager gelandet. Ich meine.
Und meine Mutter sagt immer noch, ey, wenn ich mir überlege, was du damals so in deinem Jugendzimmer für Fotos hängen hattest und Poster so von deinen Idolen. Und dass du heute selber als Schlagersänger, der
lustig,
ja,
ne?
So, ich bin ja auch so, ich mache ja viel auch so Party, sehr clubbigen Sound so, dass du das jetzt machst, das hätte ich auch irgendwie nie erwartet.
Ja, bei meinen Eltern ist es ähnlich. Ich wollte ja unbedingt was mit Hip-Hop R&B machen, weil das war meine Musik. Und da hatten wir in Berlin Sender, die das halt gemacht haben. Und dann hatte ich aber eine Zusage für ein Praktikum beim Schlagersender. Und ich weiß noch genau, einen Tag vorher saß ich weinend bei meinen Eltern und ich so, ich will keinen Schlager machen, ich höre das nicht, ich kenne die doch alle gar nicht. Und dann meine Mutter, naja, das Handwerk lernst du ja so oder so, das Moderieren. Ob du jetzt einen Schlagersong anmoderierst, einen Rocksong, einen Klassiksong, das Handwerk ist ja dasselbe. Und dachte ich so, naja gut, dann machst du's.
Ja.
Zwei Monate später saß ich in der Morningshow.
Ja.
Und dann hatten wir halt Gäste wie Roland Kaiser, wie Helene Fischer, wie Andrea Berg. Und dann waren die alle so süß zu mir, dass ich dann so dachte, ach, na, hier bin ich irgendwie angekommen, hier bleibst du.
Ja, und dann hast du vorher gar keinen Schlager gehört?
Gar nicht. Ich kannte so ein bisschen Juliane Werding, Wolfgang Petri, weil das haben meine Eltern gehört. Ja, okay. Aber dann war Schluss.
So. Ja, das sind ja schon, also gerade Wolfgang Petri war ja eher so schon das härtere Schlager.
Tanzen, ein bisschen Rock so, deswegen haben sie es gehört. Juliane Werding war natürlich nochmal komplett anders. Ja, genau. Und dann habe ich aber wirklich durch die Interviews, weil dann eine Helene so Zucker war und Andrea Berg gesagt hat, sie adoptiert mich. Und dann war ich da so aufgehoben und dachte ich so, die sind ja alle voll cool hier. Hat keiner Star-Allüren, hier bleibst du. Hier bist du irgendwie zu Hause.
Super. Und wie gesagt, irgendwie jede Bubble funktioniert auch ähnlich. Ja? Ob du jetzt in der Schlager-Bubble bist oder du bist in einer anderen Bubble. Und am Ende des Tages machen wir doch alle nur eins, wir wollen Leute glücklich machen, Leute unterhalten, vielleicht auch mal Leute zum Weinen bringen mit manchen Songs, gibt's ja auch, ne? Oder so.
Ja.
So, und im Endeffekt möchten wir den Menschen eine gute Zeit geben. Und da ist doch Musik, ist doch Musik. Und klar kann man nicht immer jeden Geschmack treffen. Ich höre auch nicht alles. Aber ich bin trotzdem immer der Meinung, wenn irgendwas mit Herzblut gemacht ist, dann habe ich da große Hochachtung vor. Egal, ob das jetzt die Kastelroter Spatzen sind oder Daft Punk. Ja,
ja, also, das ist ja auch bunt gemixt. Olaf der Flipper, beste Beispiel,
ja,
der jetzt wieder so eine zweite Karriere hat, ne, mit komplett anderer Musik. Und dagegen stehst dann du mit Norm Lang, die ordentlich auf die 12, wo du eskalierst und so das Herz raushüpft, wenn du in Reihe 1 stehst.
Ja.
Aber jetzt sind wir ja Schlagerwave. Ne? Das hast du ja jetzt quasi so ein bisschen... Naja, ins Leben gerufen ist vielleicht auch doch eigentlich schon.
Ja, doch, eigentlich
es kam
schon.
Durch dich, mit dem Namen kam Schlagerwurf. Ja. Wie kam damals die Idee? Weil du klangst ja schon am Anfang anders.
Ja, komplett.
Und man hört ja, dass deine Songs anders klingen.
Ja.
Wann bist du aufgewacht und hast gedacht, so, also war bisher nett bis hierhin, aber jetzt gebe ich dem Ganzen nochmal 90er Jahre Rums.
Ja, also man muss einfach sagen, du hattest das ja anfangs auch schon gesagt, ich habe am Anfang viel produziert und habe das so mit der Musik, muss ich auch ganz ehrlich sagen, ein bisschen halbherzig verfolgt erst.
Okay.
Ja, weil als Produzent war ich einfach so schon in jungen Jahren einfach auch schon sehr erfolgreich und ich dachte dann immer so, ja, ach so, das Projekt läuft schon irgendwie so nebenher. Und als ich mir dann aber gesagt habe, ey Tim, das läuft halt nicht jetzt so, wie du das haben möchtest, ja. Du möchtest ja Auftritte haben, du möchtest jedes Wochenende unterwegs sein, du möchtest auch mal eine eigene Tour spielen. Jetzt ist es wichtig, dass du dich da mal drauf konzentrierst.
Mhm.
Und ich will nicht sagen, dass ich irgendwie mich nicht richtig vorher drauf konzentriert habe, aber
der Fokus war
nicht da. Genau. So, und als der Fokus da drauf ging, habe ich einfach für mich auch gemerkt bei den Live-Auftritten, was kommt denn wirklich an bei den Leuten?
Mhm.
Weil in meinem Projekt haben mir natürlich immer Menschen mitgeredet aus der Branche, die sagen, hey, du müsstest das so machen. Dann hat der andere gesagt, du müsstest das eigentlich wieder so machen. Und ich bin jemand, ich nehme mir sowas immer sehr zu Herzen.
Ich auch, danke.
So.
Danke.
Und aber das Wichtigste, was ich so ein bisschen gelernt habe, und das ist auch erst gekommen, als ich dann älter geworden bin, ist, ich muss in erster Linie selber mit dem fein sein, was ich mache. Und ich muss das selber erstmal feiern, weil ansonsten kann ich nicht authentisch sein.
Und du bist ein Produkt.
Genau.
Gekünsteltes vielleicht.
So, und wenn ich nicht authentisch bin, ich muss das lieben, was ich mache. Und ja, es gibt dann andere, die mit einem anderen Sound vielleicht auch mal erfolgreicher sind oder so. Aber ich habe hier halt so meinen Sound und da stehe ich zu und das finde ich geil. Und erst als ich das gemacht habe und ich habe dem Kind dann den Namen gegeben, Schlager-Rave, weil es eben so danzige Elemente bei mir ja immer sind, mit aber emotionalen oder partylastigen Schlagertexten. Erst da habe ich gemerkt, ey, die Leute spüren jetzt mal den richtigen Tim Peters so. Und ja, ich habe jetzt auch nicht vor, das irgendwie zu ändern oder
bitte,
so.
Bitte, nein, ändere es nicht. Ändere es bitte nicht. Ich muss dir auch was vorspielen. Jetzt habe ich mein Handy verkramt. Und zwar Schlager-Rave, ne?
Ja.
Und deine Kollegen, die du kennst aus dem Studio, aber ich brauche den Ton. Du kennst Neon.
Neon, ja klar.
So, die waren ja auch schon mal bei dir im Studio.
Ja.
Und sie sagten, die ändern jetzt ihren Sound. Und folgendes O-Ton ist entstanden über dich. Achtung.
Wenn ich konservativ sage, klingt das immer so alt. Das meine ich aber gar nicht.
Irgendwie... Na, entspannt klingt aber, ich lege mich hin und meditiere.
Ja, aber ich mache ein Gegenbeispiel. Tim Peters ist ja dieser Rave-Schlager.
Geil.
Haut auf die Fresse.
Ja, finde ich super.
So, jetzt sind wir natürlich 3 Jahre jünger als Tim Peters.
Ja.
Ungefähr.
So, das war der Otto. 3 Jahre jünger als Tim Peters und du machst voll auf die Fresse.
Ja. So muss das sein. Also ich glaube eben auch, wenn du eine Mucke hast, die dir selber Spaß macht und die Leute irgendwo abholt. Wir haben gerade darüber gesprochen, dass bei mir viele stehen, die so um die Anfang 30 bis Anfang 40 irgendwie sind, ja.
So.
So, und wenn man jetzt mal so zurückbringt, ich bin auch Mitte 30, ja. Wozu haben wir denn gefeiert. Super. Auch früher. So. Und es waren, also ich weiß noch, bei mir im Club, wenn ich als erstes in den Club gegangen bin, irgendwie damals so mit 18, 19, da lief eben genau dieser Sound, Cascada, Hands Up, irgendwie noch diese etwas elektronischeren Sachen von genau. Usher früher.
Genau,
so.
Genau.
Also wirklich so die Banger, Banger, ja. Banger, ja. 2000er-Style nennt man das ja irgendwie.
Der war aber mega.
Der war doch so mega,
geiler
oder nicht?
Sound, geiler Sound.
Und deswegen hole ich diesen Sound eben in meinen Schlager rein. Und das.
Aber auch 90s finde ich bei dir.
Und auch 90s, ist ja, so ja. 90s, es ist auch ein bisschen Riff. 90s, ist auch ein bisschen mit drin, klar, weil da fing alles an, ja. Sandstorm, dann...
Ja, alles war ja sehr elektrolastig, so Rummelmusik hat man ja früher mal gesagt,
genau.
In den 90ern.
Ja. Auch der Trance, also ich privat höre halt super gerne auch so Armin van Buuren und Trance und so, weil ich das sehr melodisch finde und trotzdem dieses High-Energy-mäßige, das liebe ich selber und ja, und das packe ich da jetzt alles rein.
Ist mega gut und das braucht der Schlager auch und ich fand es so lustig, weil eben Andi von Neon, die werden jetzt konservativer, weil du bist der Raver und du machst auf die Fresse und sie werden ruhiger.
Ja, aber wie gesagt, ich glaube, solange du es fühlst, du musst es selber irgendwie fühlen, dahinter stehen und natürlich muss das Publikum das am Ende mittragen, ja. Und ich habe mir wirklich vorgenommen, ich mache radikal nur noch das, was meine Schlager-Raver, so nenne ich die Community, was die von mir hören wollen.
Und die wollen Eskalation. Ich zähle mich ja dazu. Jetzt ist dein Album ja, in dieser Woche geht es ja an den Start. Wir treffen uns ja wegen deinem Album. Mhm. Was erwartet uns? Viele Songs auf jeden Fall. Nicht nur hier 12
Lieder. Nein. Ja? Ich hab mir richtig Gas gegeben, ich sag's dir. Ich habe jetzt echt über ein Jahr lang an dem Album gearbeitet und es sind tatsächlich 18 Lieder. Weil ich dachte mir, ey, wenn ich eine physische CD mache, die man echt noch im Laden kaufen kann, also ja, eine richtige CD, dann will ich da auch nicht nur 12 Lieder drauf haben, sondern dann können da ruhig auch mal 18 Titel drauf sein. Wir haben aber auch schon 4 ausgekoppelt, muss man dazu sagen, jetzt bald die 5. Und das Besondere an dem Album ist, wir haben es an Events gekoppelt auch. Also es gibt zu dem Album 4 Events. Dass, genau, wenn die Leute sagen, ey, eine CD einzeln, ja, die stelle ich mir vielleicht so als Zierde ins Regal, dann sage ich, hey, dann habe ich ein anderes Angebot für dich. Ich schenke dir ein Konzertticket dazu. Und deswegen machen wir 2 Schlager-Rave-Release-Konzerte,
genau,
und 2 Listening-Sessions, bevor das Album rauskommt, in einem Kino. Und da haben wir jetzt schon die eine Listening-Session quasi in einem Kino gemacht, im UCI in Bochum. Und das ist auch total eskaliert. Also 250 Fans kamen dahin und haben mit mir eben alle 18 Songs durchgehört. Ich habe Fragen beantwortet und das war, sowas gab es noch nie zu einem Album.
Noch nie?
Noch nie.
Mega geil.
Ich durfte auch nicht singen, das ist sonst nicht chartkonform. Ja, also ich durfte bei diesem Event nicht singen, wenn das gekoppelt ist an die CD,
ja,
und es ist eine Listening-Session, bevor das Album rauskommt, darf der Artist keinen Ton singen. Aber ich durfte ja meinen Fans die Lieder zeigen und wir haben zu ganz vielen Songs so kleine Clips gedreht, die wir dann im Kino angeguckt haben. Wir haben dann so ein Q&A, also quasi Fragen, die mir gestellt werden konnten von den Fans, die da waren. Und die hatten richtig Spaß. Also es war richtig, richtig geil. Und das ist so ein bisschen das Besondere bei dem Album. Und ich bin sehr gespannt. Ich hoffe, wir steigen hoch in die Charts ein.
Ja, aber es war ja schon, was du ausgekoppelt hast, war ja schon mega. Also der Sound ist einfach besonders. Du warst ja 2 auch auf Tour. Ich war ja 2 schon da bei deinen Kleinen. Die sind ja wirklich so eskaliert. Das war ja, das letzte Konzert war ja so warm in Berlin. Ich meine, es war Dezember, es war draußen kalt und drin war es ja, also ich meine, gut, am Ende hast du ja auch nichts mehr an, aber es war ja vorher schon mal morgen,
ging ja auch nicht.
Bei Song 3 schon ausziehen eigentlich gefühlt, weil es so heiß war.
Also ich weiß noch, also Berlin-Konzert war einfach so geisteskrank. Ich habe ja noch jemanden dabei, das ist der Yoshi, der macht DJ und zockt auch Gitarre, so dass ich nicht ganz alleine auf der Clubbühne bin. Und Yoshi sagte noch so, ey, du hast doch so eine lustige Felljacke, kannst du mir die nicht ausleihen? Dann habe ich auch sowas raviges, cooles an. Ja, ich sag klar. Und ich hatte wirklich eine Leopardenjacke an.
Ja, am Anfang.
Also, man muss sagen, ich habe bei der Tour gesagt, ey, kommt alle im Schlager-Rave-Outfit. Ich will euch hier bunt wie bei der Love Parade sehen, ja? Und deswegen haben sich auch alle so wild angezogen, ja. Und ich musste natürlich auch wild aussehen. Und dann hatte Yoshi so eine Felljacke an, also mein DJ. Und ich hatte eine Leo-Jacke an.
Stimmt.
Die war aber voll Plastik. So, und dann wussten wir ja nicht, dass die Klimaanlage da ausgefallen ist. Und es waren, also der Club war irgendwie für 250 Personen ausgelegt und 280 waren wir.
Ja, es war sehr eng.
Es war sehr, sehr, sehr eng. Wir gehen dieses Jahr auch in eine größere Location. Nächstes Jahr, da komme ich gleich zu. So, und dann dachte ich mir, nee, also diese Jacke musst du jetzt so schnell wie möglich hier loswerden.
Es war wirklich, es war unfassbar warm.
Ich habe so geschwitzt. Es gibt auch noch Videos im Internet, wie mir wirklich der Schweiß so runterläuft. Und das war nicht hier Regendusche oder so.
Nee. Ja. Und es ist so, ich weiß nicht, ob es dir auch so geht. Ich meine, klar, wir machen auch Sport und es gehört ja auch zu, dass man schwitzt. Aber man fühlt sich auch so, es kommt so ein bestimmter Punkt, wo man so denkt, jetzt hör doch auf zu schwitzen, Körper, weil es dann so unangenehm wird.
Nein, vor allen Dingen, das war eine Clubtour. Und bei einer Clubtour, wie gesagt, das sind Kapazitäten von 300, maximal 400, außer in Bochum. Da war es natürlich doppelt so groß. Ich kann mir auch vorstellen, dass die erste Reihe das ja dann auch riecht.
Könnte
weißt
sein.
Du, was ich meine?
Ja, ja.
Und klar, ich bin immer fresh und deodoriert.
Sehr gut.
Aber irgendwann nach einem 2-Stunden-Set, wo du so ölst, ja.
Also es war...
Sweaty Tim Peters.
Es war wirklich, wirklich heiß. Ich weiß nicht, wann ich bei einem Konzert schon mal so geschwitzt habe, wieder in diesem Privatclub.
Aber guck mal, und das meine ich doch, hättest du das vor, ich sag mal, 10 Jahren oder selbst vor 5 Jahren jemandem gesagt, ey, das ist ein Typ, der macht Schlager und das sind die Bilder. Das ist in einem Club, wo normalerweise nur Techno läuft. Und da ist jetzt auf einmal Tim Peters mit einem DJ, der sein Album Schlager-Rave nennt. Und da sind auf einmal 300 junge Leute, die alle in einem Love Parade-Outfit dahin kommen und auf einmal upraven. Hättest du das vor 5, 6 Jahren jemandem erzählt, der gesagt, never im Schlager, das musst du im Pop arbeiten.
Genau,
oder so.
Genau, hätte ich nie gedacht. Und jetzt hätten es die Popkünstler schwieriger, das hinzukriegen, das Bild, glaube ich. Weil ja der Pop so ein bisschen, gerade der Deutschpop, ist ja so ein bisschen am
Straucheln. Der ist so ein bisschen am Straucheln.
Genau.
Ja,
genau, also da schafft es, glaube ich, gerade keiner, dass die Leute so eskalieren. Weil ich habe das selten jetzt erlebt. Und ich habe schon viele live gesehen und ich dachte, ey, Tim Peters, hol bitte eine größere Halle.
Ja, wir machen, also ich kann dir jetzt hier auch in deinem Podcast verraten, ich gehe auch wieder auf Tour.
Ja.
Ist in Planung, diesmal sind es 9 Städte. Mhm. Wir hatten letztes Mal nur 7 drin, diesmal sind es 9 Städte.
Noch mehr also?
Also noch mehr und auch teilweise noch größer. Also in Bochum haben wir uns ja sowieso schon letztes Jahr vergrößert. In Berlin werden wir uns jetzt vergrößern. Und ich spiele aber auch in Düsseldorf, in Hannover, in Leipzig, in Dresden, in Nürnberg, in Stuttgart, in Hamburg und, und. Also mega, ich werde die Tour jetzt bald announcen. Ich suche gerade noch einen Namen, habe aber schon ein paar Ideen.
Das glaube ich bei dir. Aber dieses Jahr oder reden wir vom nächsten?
2027 Januar.
2027, okay. Weil jetzt hattest du ja die Kino-Events. Jetzt ist ja quasi jedes Jahr ist ja irgendwas mit Tim Peters.
Die Kino-Events sind jetzt fürs Album. Wenn die jetzt fertig sind, das Album draußen ist, announce ich die neue Tour. Und genau, die geht dann dieses Jahr im Mai in Vorverkauf.
Wahnsinn. Ja. Das ist wirklich, du bist wirklich auf einem guten, sehr guten Weg nach oben. Wie sagte Dennis Sims beim Essen? Ich mache mir gar keine Sorgen, er macht die Uber-Arena irgendwann voll. Es dauert noch ein paar Jahre, aber er wird sie voll machen.
Ja, es dauert noch ein paar Jahre, schauen wir mal.
Und da habe ich gedacht, ja, könnte klappen. Also jetzt nach dem Privatclub klingt immer so wenig, aber man muss die Leute auch gerade in einer Stadt wie Berlin, es war kurz vor Weihnachten, in der Dezemberzeit, wo die Leute alle, Weihnachtsfeier, nein, ich habe keine Zeit und das Ding war ja bumsenvoll. Und du hättest ja safe noch 100, 200 Tickets locker mehr verkauft.
Genau, wir haben, das war ausverkauft also, 1,5 Monate vorher und wir hätten mit Sicherheit noch 100, 200 Tickets verkaufen können. Aber ja, so ist das. Man muss halt anfangen.
Genau.
Du musst anfangen und jeder Künstler, der jetzt ganz oben ist, also wenn ich jetzt mal angucke im Schlager Roland Kaiser oder auch Matthias Reim, mit dem ich ja privat auch viel zu tun habe, irgendwie, der hat mir auch gesagt, er ist auch, sein erstes Konzert damals war natürlich auch nicht sofort 5000 Leute. Ja?
Nein.
Du musst anfangen und du musst irgendwann den Schritt wagen und sagen, hey, ja, die Bookings, die ich am Wochenende habe, die Stadtfeste, die Festivitäten, wo halt mehrere Künstler auftreten, das ist alles cool, um sich auch das Publikum zu erspielen. Aber mein großer Traum ist, eigentlich genauso wie Matthias Reim, irgendwann mal wirklich das Palladium auszuverkaufen. Und wenn du das möchtest, musst du anfangen, eigene Events zu spielen. Und das machen wir.
Und das macht ja auch keiner von klein auf groß. Ich meine, guck mal, Lady Gaga, die jeder kennt, ne? Die habe ich gesehen als Support-Act der Pussycat Dolls.
So.
Das glaubt mir heute keiner. Ja. Die war Support-Act. Ja. Die war nicht der Main-Act. Das waren die Pussycat Dolls.
Genau.
Und dann spielte sie in Berlin im Columbia-Club vor, ich weiß nicht, wie ein paar hundert Leuten. Und ein Jahr später, dann kam Pokerface und dann war sie in der Oberarena.
Genau.
Aber das glaubt mir heute keiner. Du kannst die doch nicht als Support gesehen haben. Ich so, doch. Sie kannte ja niemand. Sie hatte Just Dance. Es war so ein Achtungserfolg.
Ja.
Und die Leute gingen schon ab. Aber dass das mal ein Weltstar wird, die einen Oscar kriegt und in Filmen mitspielt,
Wahnsinn,
da hätten die Leute ja gesagt, never ever.
Aber du musst an dich glauben.
Genau.
Du musst das lieben, was du tust. Du musst auch irgendwie so bei dir selbst bleiben. Und seitdem ich das mache, merke ich eben, dass es immer weiter nach oben geht. Und ich mag aber auch diesen gesunden Wachstum.
Mhm.
Also ich glaube, es ist auch auf der anderen Seite ganz, ganz schwer, wenn du so ein One-Hit-Wonder oder so bist.
Mhm.
Das ist auch schwierig. Und
ich
merke bei mir einfach, dass das so konstant immer weiter wächst, die Community immer größer wird. Und da bin ich genauso stolz drauf wie als hätte ich jetzt irgendwie ein One-Hit-Wonder oder so.
Kannst du auch stolz drauf sein, finde ich. Ist ein Verdienst, weil du erspielst dir das so Stück für Stück. Ich glaube, es ist auch für die Seele besser, weil man dann nicht so schnell in den Abhebemodus kommen kann. Nun bist du auch schon nicht mehr jetzt noch irgendwie 19, aber wir kennen ja viele Kollegen, die dann plötzlich dich nicht mehr erkennen. Oder die dann sagen, ich bin jetzt hier nur noch mit Bodyguard unterwegs oder so. Ja. Das kennt man ja alles. Wirst du ja auch erlebt haben. Wir nennen jetzt auch keine Namen, aber bei manchen denkst du so, hä, was ist passiert in den letzten Jahren? Wo es dann einfach irgendwie oben im Kopf so, so ein Schalter und dann denken die so, sie schweben über allem. Und ich finde, bei dir habe ich so das Gefühl, das geht halt so kontinuierlich nach oben und dass du halt dankbar bist. Das ist, glaube ich, immer der Schlüssel.
Das ist der Schlüssel und klar haben wir auch Security bei der Tour dabei.
Sowas,
und das muss man einfach auch sagen. Es gibt immer wieder auch Fans, die dann bei den Konzerten jetzt nicht unbedingt, aber auch generell manchmal auch ein bisschen über die Stränge schlagen. Mhm. Und deswegen darf man das mit diesen Bodyguards auch nicht überbewerten, sondern.
Ja, nicht meine intern, teilweise im Backstage-Bereich habe ich das auch schon erlebt, vor Kollegen, wo dann der Bodyguard so stand und ich dachte ich spring dich nicht an.
Nein, aber auf großen Events oder so, sag ich dir ganz ehrlich, ist es manchmal ein bisschen besser, mal jemanden dabei zu haben, der zumindest mal guckt.
Ja, oder wenn ihr in die Wege geht. Also da braucht ihr manchmal ja auch in den größeren Hallen, braucht man ja auch jemanden, der mitgeht, sonst bist du verschwunden in der Masse irgendwann.
Ja, klar.
Aber wie gelingt dir das mal? Also die Frage ist so ein bisschen, bei dir ist es ja, du spielst natürlich ja auch mit deiner Optik. Also du machst ja auch in den Videos oder ziehst dann auch blank zum Ende des Konzerts. Du weißt ja, dass bei dir auch der Sexy-Faktor eine Rolle spielt. Und ich finde ja, du machst das so in Perfektion. Du machst es so ein bisschen angedeutet auf der Bühne, dann wieder nicht so. Du spielst ein bisschen damit, aber nicht zu doll. Manche spielen ja nur damit. Ist es für dich aber manchmal auch schwierig, dass du so das Gefühl hast, werde ich vielleicht nicht nur auf meine Optik reduziert und man sieht die Leistung dann vielleicht nicht mehr? Hast du so eine Gedanken manchmal? Oder ist es so, dass du denkst, nee, die kommen ja auch wegen meiner Musik? Ich stelle mir das manchmal so schwierig vor. Weil weißt du, was ich meine? Dieses Sexualisierte, was ja bei Frauen noch mehr stattfindet, aber auch bei Männern.
Also erstmal muss ich wirklich sagen, ich finde mich selber gar nicht so hübsch oder so. Also ich finde, ich sehe solide aus, aber dass ich jetzt in den Spiegel gucke jeden Tag und denke, boah, bist du ein geiler Typ.
Ja, aber die anderen sagen das über dich. Das kann ich dir bestätigen.
Also du sagst es auf jeden Fall hier schon, als wir uns hier kurz begrüßt haben. Und
es sagen auch sehr viele andere.
Sehr viele. Ich glaube eben, man muss so ein bisschen so auch die Gratwanderung finden, weil ich mache ja jetzt nicht Onlyfans oder so, sondern am Ende des Tages mache ich Musik. Und wenn ich aber so überlege, ich bin ja auch zu Hause viel oben ohne, laufe ich rum. Also ich bin jetzt keiner, der sich so, mir ist sowieso immer warm und so, So und manchmal denke ich irgendwie, wenn das der Vibe so ist, gerade im Sommer oder so, wen interessiert's, wenn ich dann mal oben ohne irgendwie ein Reel mache oder so.
Ja.
Ich finde das eher auch, das zeigt, dass man auch natürlich ist, zu sich und seinem Körper irgendwie steht. Ich mache sehr viel Sport. Und weiß auch, dass ich jetzt kein übertrainiertes Fitnessmodel oder so bin.
Warte mal ab.
Dafür habe ich echt nicht die Zeit. Und deswegen glaube ich, ist das relativ natürlich, so wie ich das auf meinem Kanal mache und so wie ich das auf der Bühne mache. Und wenn ich mir jetzt angucke, also es gibt kein Konzert von Dream, kein Konzert von Finch und auch kein Rockkonzert, auf dem ich früher war, wo der Sänger nicht irgendwann so am Schwitzen
blank
ist und
gezogen
sagt,
ist, ne?
blank gezogen ist. Ich glaube, das ist nur im Schlager immer so, oh, der zieht sein T-Shirt aus.
Das kann sein.
Aber dadurch, dass wir Schlager-Rave machen, das ist eh alles sehr offen und frei. Und ich finde, das gehört ein bisschen dazu. Und solange ich jetzt keinen dicken Bierbauch da in die Kamera halt.
Könntest du aber auch. Wäre auch nicht so schlimm. Wir sollen ja heute alle so uns...
Jeder soll doch so machen, wie er meint.
Genau.
Ich würde es nur auch genau dabei belassen, so wie ich es mache. Ich mache das manchmal, aber ich mache das auch nicht immer.
Ich finde es super. Vor allen Dingen, man hat immer das Gefühl, wenn du es machst, dann fühlst du es gerade. Du machst es nicht, weil du es machen musst. Weil es gibt ja so einstudierte Sachen, ne, wo du dann denkst, so jetzt ist der Mikrofonständer, jetzt ist die Stelle, jetzt mache ich das. Und bei dir ist es immer, ich habe immer so das Gefühl, du stehst auf der Bühne, jetzt fühlst du es gerade, dann machst du es. So wirkt es jedenfalls, wenn man im Publikum steht.
Ja,
es wirkt nicht durchdacht und so, jetzt kommt die Stelle, jetzt muss ich diesen Move machen, sondern ich fühle das gerade jetzt und jetzt mache ich gerade
einen Luftschwung. Und das oben blank ziehen, ja, das sage ich dir auch ganz ehrlich, ist auch nur für meine Solokonzerte vorbehalten. Also das mache ich nicht, wenn man mich auf irgendeinem Stadtfest oder...
Schade.
Bei einer Schlagernacht mache ich es auch nicht, sondern das ist vorbehalten, wenn da wirklich nur meine Community steht.
Und ja auch nur bei der Zugabe. Also für alle Leute, die nicht beim Konzert waren, du warst, glaube ich, effektiv zwei Songs oben ohne. Es war jetzt auch nicht irgendwie.
Genau, aber die waren dann alle im Internet.
Ja, aber das, das wurde gepostet und alle so. Der ist ja nackt bei seinem Auftritt. Ich dachte, es war die Zugabe. Also das war, und ich hätte mich eine halbe Stunde vorher schon ausgezogen an deiner Stelle, weil es einfach heiß war.
Es haben sich bei meinem Konzert echt während der Show auch viele ausgezogen, einfach weil es so exorbitant warm war und weil wirklich wortwörtlich der Schweiß von der Decke da getropft ist.
Ja. Also wenn du es Open Air machen würdest im Sommer, da wären noch viel mehr Leute oberkörperfrei, weil ich glaube, so wie beim...
Das wäre eigentlich auch mal was. Die nächste Tour ist natürlich jetzt im Januar wieder Indoor, so, aber Open Air, da machst du mir gerade schon wieder eine gute Idee in den Kopf.
Ja, weil ich stelle mir dann so diese großen Festivals vor und wenn dann so David Guetta, Kygo und sich die DJs auflegen, ist ja auch die Hälfte im Publikum.
Also ich sag mal so, ich gehe ja auch, wenn ich jetzt privat irgendwie mal zu einem Festival gehe oder so, ja, und ich war jetzt das letzte auf dem letzten Festival, das ist, glaube ich, ein Jahr her, das war am Beach.
Ja.
Es war so ein Techno-DJ, der da am Beach aufgelegt hat und da waren alle gefühlt irgendwann, also die Jungs zumindest alle oben, ohne die Frauen hatten dann Bikini an oder
genau,
so. Ja.
So,
und das ist halt einfach der Vibe, das ist so ein bisschen so dieser Ibiza-Beach-Vibe. Genau. So.
Und die ganzen Beach-Clubs sehen ja auch so aus. Also die Leute ja auch nicht im Rollkragenpulli. Also ich immer so denke, ein bisschen müssen wir noch im Schlager so ein bisschen Stock ziehen zum Teil. Weil manchmal merkst du schon dieses Klemmi durch. So. Genauso wie wenn gewisse Worte besungen werden. Also immer noch so, singt der jetzt über den Sex mit der Ex? Ich so denke, entschuldige bitte, also...
Ja, jeder hat das doch mal erlebt, Sex mit der Ex, oder mit dem Ex.
Ja, und das Wort ist ja nun auch nicht mehr, also jetzt müssen wir ja nicht mehr piepen. So.
Nein,
jetzt sind wir ja in 26, vor 20 Jahren kam es noch auf den Index.
Ja, ist so.
Oder das mit dem Piep, ist ja heute noch so. Also du machst es schon richtig. Ich finde, du gehst da einen sehr konsequenten Weg, einen sehr guten Weg. Und ich muss dich das auch fragen, weil ich habe es auch Daniel Sommer gefragt. Und ich bin gespannt und auch Maite Kelly.
Ja.
Ihr könnt ja nun beides grandios, ne? Ihr könnt Songwriting großartig und ihr seid großartig auf der Bühne als Sänger. Und das Spiel spielt immer meine beste Freundin mit mir. Das ist gemeint. Wenn du müsstest, du musst dich entscheiden, Sänger oder Songwriter?
Sänger.
Oh, das kam schnell bei dir.
Ja, auf jeden Fall.
Also immer Sänger noch vorm... Okay.
Ja, also solange ich noch meine eigenen Songs schreiben darf. Ja.
Ja, das darfst du.
Ja, aber das ist wirklich so... Das kann man auch gar nicht beschreiben. Also ich fand es damals schon krass, als ich meinen ersten Hit geschrieben habe für damals Michelle Matthias Reim, Nicht verdient. Und ich war noch sehr jung, 26, und stand dann da auf einmal auch in der Arena, es war in der Westfalenhalle in Dortmund, und ich habe halt einfach gemerkt, okay, krass, das ist ein Hit. Das war für mich auch ein Gänsehaut-Feeling.
Ja.
Aber es ist so viel krasser nochmal und so viel befriedigender für mich persönlich, wenn ich jetzt zum Beispiel sehe, dass auf meiner Tour die Leute einfach die Songs alle von vorne bis hinten mitsingen können, du gar keinen Schiss mehr haben brauchst, dass du vielleicht mal irgendwie einen Texthänger hast oder
weil
so, weil die retten dich, die können das. Und das ist noch ein krasseres Gefühl, selber einen Hit zu haben oder selber einen Song zu haben, der die Leute berührt, als einen Song zu haben, den man nur geschrieben hat. Also ich finde das so.
Okay, das ist geil. Also kam wirklich schnell die Antwort, finde ich gut. Aber ich finde, du bist auch so ein... Ich habe mit einem Freund mal drüber gesprochen, mit dem ich bei der Schlagernacht des Jahres war, letztes Jahr in Berlin. Und der hört auch gern Schlager und hat aber viele noch nie live gesehen. Und dann haben wir so Resümee, sind ja 12 Acts.
Ja.
Und haben dann so ein bisschen Resümee, wie wir so einzelne Auftritte fanden. Und der hat direkt, der ist auch Manager, hat direkt nach ein paar Minuten gesagt, dieser Mann gehört auf die Bühne bei deinem Auftritt.
Ach, geil.
Er hat gesagt, du siehst bei Tim Peters einfach, dieser Mann gehört auf die Bühne. Der Move, der füllt die Bühne aus, die Stimme, das Publikum, alles perfekt. Weil manchen hast du so das Gefühl, die stehen auf einer Bühne und denkst so, naja, also die Bühne ist nicht dein Metier, weil sie einfach so in einer Ecke stehen und es nicht so, das wirkt so ängstlich. Und bei dir ist so, die Bühne ist da und du weißt sie auch zu nutzen von jeder Ecke und
jedem Winkel. Musste ich aber auch echt auch ein bisschen lernen und üben. Also ich weiß noch, ich erinnere mich noch an meine ersten Auftritte, damals zum Beispiel mit Girl aus dem Pott, das war ja so meine erste Nummer. Du kannst dir nicht vorstellen, wie krankhaft aufgeregt ich war vor so einem Auftritt, ja. Und da habe ich so gemerkt für mich, klar, das war alles noch, ich war noch wirklich echt, wenn ich mir die Bilder angucke, echt klein so, ne? Und dann denkt man, Mensch, der arme Junge, der muss da jetzt mit den Flammenwerfern da, weiß ich noch, irgendwie stehen und eine Choreo einüben und so. Aber ich habe gemerkt, damals durch die Aufregung, die ich dann auch wirklich vor den Auftritten hatte, habe ich auch teilweise versucht, das zu zerreißen. Weißt du, was ich meine?
Ja, ja.
Also fast schon zu viel zu geben, weil ich dachte, okay, das muss jetzt so sein. Und über die Jahre und über jetzt die vielen Jobs, guck mal, ich spiele mittlerweile 70 Live-Termine im Jahr. So, das ist wirklich...
Und es werden noch mehr, wette ich.
Es werden immer mehr. Und irgendwann, und das muss man einfach auch erstmal lernen, so kommt so ein bisschen so eine Routine... Ich will nicht sagen Routine, das falsche Wort, aber irgendwann kommt eine Sicherheit da rein, dass du sagst, okay, du musst hier jetzt nicht überperformen und Kasperle-Theater machen. Klar, musst du auch mal jumpen und die Leute irgendwie so mitnehmen, ja. Aber es ist auch manchmal echt gut, mal bei sich zu sein und einfach den Song selber jetzt zu fühlen, weil ich bin ja ein sehr spiritueller Typ auch und ich glaube so an Energien und so.
Sehr.
Und ich glaube, wenn du bei dir selbst bist und die Leute merken, boah, der liebt das gerade, was er da macht, dann springt auch ein Funke rüber. Es muss nicht immer der sein.
Jump und
der.
Geht's euch gut?
Mach ich auch. Wollen die auch, ja. Dafür werde ich natürlich auch mal gebucht. Aber es gibt in einem Set von mir, gibt es auch immer Momente, wo ich mal bei mir bin. Und das musste ich tatsächlich erst mal lernen. Das ist viel schwieriger, als zu sagen,
Hoch die Hände.
Ja, es ist viel schwieriger, einfach so da zu sein und einfach nur mal zu singen. Und das muss ich auch immer noch lernen. Also,
es ist auch. Also ich habe ja Todeslampenfieber. Für mich sind der Bühnen das Schlimmste. Ich habe ja auf der Main-Schiff 14 Auftritte gemacht. Jeden Abend die Theatermoderation. Ja? Ich habe mir ja jeden Abend in die Hose gemacht.
Serious?
Ja. Und ich brauche ja auch immer einen Sekt, sonst gehe ich ja nicht auf die Bühne. Ich habe so eine Angst. Wirklich ganz, ganz schlimmes Lampenfieber.
Aber Sekt hilft.
Ja, ein Glas hilft. Immer mein bester Freund ist schon da und sagt, hier.
Mach nur kein Bier. Nimm. Also Bier,
das trinke ich ja eh gar nicht.
Bier ist so ein bisschen der Fehler, weil ich trinke eigentlich nicht gerne Sekt oder so Sparkling. Mhm. Ich bin eher so Biertrinker oder mal ein Gin Tonic oder so.
Ja.
Nur bei Bier ist es mir wirklich mal passiert. Da habe ich auch so ein Aufregungsbier vorher getrunken. Ich musste so schiffen. Du musst aufpassen. Also Bier treibt.
Ich trinke ja gar kein Bier, also gänzlich gar nicht.
Okay.
Das ist nicht mein Getränk.
Dann lieber mal ein Gläschen Sekt. Mhm. Das schießt dann mal kurz
oder
im
ein Schnaps.
Kopf. Oder ein Schnäpschen oder so, ja, genau.
Aber hast du ein Auftrittsritual sonst? Hast du irgendwas?
Ich trinke ja generell ganz wenig Alkohol.
Ja.
Und versuche das natürlich auch dann vor den Auftritten zu vermeiden. Ich muss ganz ehrlich sagen, wo ich es nicht geschafft habe, das zu vermeiden, war mein erster Bierkönig-Auftritt. Da hatte ich auch noch mal richtig, da hatte ich echt Respekt vor, sag ich dir ganz ehrlich.
Das glaube ich. Ich hätte da und Angst. Ich würde ja nicht rausgehen.
Angst, aber wirklich sehr respektvoll der Situation, weil ich bin kein typischer Ballermann-Sänger und ich dachte so, boah, wollen die mich da jetzt überhaupt wirklich hören? Aber hat ja dann am Ende richtig gut geklappt.
Die Todesbühne,
und
heißt sie
da
nicht umsonst?
Da habe ich mir vorher einen Gin Tonic. Da habe ich einen Gin Tonic, ja. Weil
das
ich dachte,
hat aber geholfen, ja.
Das hat mega geholfen einfach. Das hat, weil ich dachte, okay, du musst ein bisschen, zumindest ein bisschen irgendwie auch auf die Energie kommen, die Leute da, die ja auch, sei denen gegönnt, auch schon ihre 2-3 Drinks drin haben.
Eben,
ja.
Das kommt ja noch
aber
dazu.
Wenn du dann da so das allererste Mal das machst, dann war das für mich irgendwie so eine kleine Beruhigung. Und ansonsten trinke ich nie vor Auftritten.
Hast du ein anderes Ritual?
Red Bull trinke ich.
Ach nee.
Ein Red Bull.
Du bist ja wie Olaf Henning.
Ein Red Bull trinke ich schon gerne mal vor dem Auftritt, damit ich nochmal so richtig...
So ein bisschen...
Ja.
Ansonsten aber nichts, was du noch irgendwie nochmal Hose kontrollieren
willst. Liegestütze mache ich meistens noch.
Ach, wirklich auch noch?
Ich mache Liegestütze meistens noch, einfach um so ein bisschen so durchblutet, weil ich habe schon mal... Ich springe ja schon auch ein bisschen rum auf der Bühne. Und ich habe auch schon mal einen Krampf gekriegt, als ich mich nicht warm gemacht habe. Einen Wadenkrampf hatte ich mal.
Weil du so rum...
Zu wenig getrunken und sofort irgendwie so... Oder hattest du mal einen Wadenkrampf?
Ja. Ich habe das nachts oft.
Wirklich.
Hier in der... Weil ich mache ja auch Personal Training und so nach manchen Sessions, wo ich irgendwie...
Und wenn du zu wenig Magnesium... Zu wenig Magnesium, zu wenig Wasser.
Alkohol?
Dann auf die Bühne. Alkohol ganz Killer. Und da hatte ich mal einen Wadenkrampf und so. Deswegen versuche ich mich schon mal so ein bisschen, zumindest mal ein bisschen warm zu machen. Für mich sind so Burpees oder Liegestütze, das ist für mich dann bin ich irgendwie wieder da.
Und jetzt spielst du ja auch Tennis, haben wir letztens gehabt.
Also ich habe angefangen.
Und läuft? Läuft noch gut oder?
Ja, super. Ich habe jetzt, ich bin jetzt richtig drin. Also ich spiele, wenn ich jetzt sowas mache, was mir Spaß macht, dann bin ich auch echt ein bisschen drüber, glaube ich. Ich spiele jetzt 2-mal die Woche immer.
Das ist doch gut, aber.
Es ist eigentlich ganz gut, ja.
Ja.
Und mir macht das ultra Bock und ich bin dann auch so ehrgeizig. Ich habe mit einem Kollegen angefangen.
Ja.
Und ich freue mich immer, wenn ich den abziehe.
Und geht es aber, also ist doch schon, da musst du hier schon ganz schön, ich habe auch ein bisschen Muskelkater testen.
Also beim Tennis, muss ich sagen, habe ich mehr Muskelkater im Popo.
Ja?
Ja, im Arsch ist so krasser Muskelkater durch das ganze Stoppen und so.
Ja, ja, ja.
Und damit habe ich jetzt angefangen. Ich habe immer eine Sportart gesucht, die ich jetzt nochmal irgendwie so machen konnte, die aber auch nicht so jahreszeitenabhängig ist. Und wo man jetzt einfach auch nicht zig Leute für braucht. Ich habe früher ja Volleyball mal gespielt auch.
Ach, wirklich?
Mhm. Und da brauchte man aber immer, du musst es entweder im Verein, hatte ich aber keine
Zeit. Brauchst du mal Leute, also mehrere?
Oder du brauchst mal zumindest drei oder so, aber krieg die mal zusammen. Eben. Ja. Und Team Düsseldorf ist auch nur noch unterwegs. Und jetzt habe ich mir Anfang des Jahres gesagt, so, jetzt fängst du mal mit Tennis an.
Brauche ich nur einen anderen oder eine?
Brauche ich nur eine oder einen anderen und mir macht das richtig Bock. Mir macht
geil.
Das richtig Laune, ja.
Das ist gut. Ich habe Tennis eigentlich auch schon mal überlegt. Das ist halt auch echt anstrengend. Ne? Wie lange spielst du dann so am Stück? Eine Stunde?
Nee. Also wenn ich jetzt eine Trainerstunde, dann ist das immer eine Stunde, wenn der Trainer mit mir spielt. Und ansonsten habe ich jetzt immer mit meinem Kumpel, haben wir so 2 Stunden immer.
Oh, krass. Das ist schon ausdauermäßig.
Mit einer Pause mal dazwischen und so. Aber es macht auch Spaß.
Ja, und du brauchst ja das wahrscheinlich als Ausgleich auch mit dem ganzen Gesitze und Gefahre und Auftritt.
Ja, und hier. Vor allen Dingen, also klar, ich gehe ja auch ins Gym regelmäßig. Und da ist das aber auch wieder mit Musik bei mir verbunden. Also wenn ich jetzt mein Gym-Workout mache, immer so ein Stündchen, dann baller ich mir natürlich auch irgendwas auf Ohr, wieder die Lala. Und jetzt zum Beispiel bei den Tennisstunden ist das so, du konzentrierst dich darauf, da irgendwie einen Punkt zu machen. Und du konzentrierst dich mal auf was ganz anderes. Das ist eine Form auch, finde ich, von Meditieren, so ein Sport. Egal, was es ist. Ob das jetzt Tennis ist, Volleyball, Badminton, Fußball habe ich leider nicht so ein Talent.
Es ist ein bisschen so eine Meditation in Sport quasi. Weil Meditieren ist ja nochmal die größere Challenge, weil da macht man ja nichts und muss den Geist ausmachen. Das ist ja auch Lernen. Ich bin ja bei meinen ersten Meditationen, habe ich ja gedacht, oh, ich werde wahnsinnig, mein Kopf platzt. Und jetzt kann man mich ja überall hinsetzen und ich kann ja sofort weg.
Ah, super, echt?
Ich habe es echt gelernt. Aber es haben immer alle gesagt, es hat mir jemand 70-jährig aus Bali gesagt, als ich mal eine 45 Meditation Minuten gemacht habe. Und da habe ich zu ihm gesagt, wie er das jeden Tag aushalten kann, ist ja das Allerschlimmste. Und er sagt, Annika, das muss man lernen, wie man eine Sportart lernt. Irgendwann setzt du dich hin und dein Kopf ist aus.
Und gibt es da eine Technik? Also ich habe mal gehört, es gibt entweder Atmung oder auf den Herz konzentrieren, auf das Herz konzentrieren. Wie
ganz,
machst du das?
Ganz viel Atmung, dann so ein Bodyscan, dass du oben im Kopf wie so tappst. Das Hirn schließt und dann gehst du so von Kopf zu Kopf, dann gehst du Oberkörper, Bauchregion, Schoßraum, Beine, Füße und gehst das alles durch und scannst das auch, ob irgendwas dort quer sitzt, ob dir irgendwas wehtut, ob du irgendwie gerade Bauchweh hast, unruhig in dem Bereich bist und gehst da quasi rein. Und wenn du diesen Bodyscan irgendwann mal schaffst, das durchzuhalten, bis du bei den Füßen bist, dann bist du ganz schnell in der Meditation. Das ist abgefahren.
Ich glaube, wir haben uns mal privat darüber unterhalten. Ja. Ich habe vor 4-5 Jahren habe ich auch mich mit Meditation beschäftigt, aber ich habe Astralreisen gemacht. Und für alle, die nicht wissen, was das ist, ich kann es auch jetzt nicht mehr, weil ich glaube, mein Leben ist gerade zu aufregend, als dass ich mich wirklich so tief in sowas einlassen kann. Aber damals war das so, ich habe das kennengelernt durch Michelle tatsächlich.
Stimmt, die macht das auch.
Ja, die mir so YouTube-Videos empfohlen hat. Das war ganz zu Anfang. Da haben wir auch noch nicht das Album gemacht, sondern ich habe mal so 1-2 Titel für sie geschrieben. Und da hatten wir uns aber darüber unterhalten und dachte ich, guck sie mal an bei YouTube. Und dann habe ich mich wirklich intensiv ein halbes Jahr mit Astralreisen beschäftigt.
Das ist richtig spannend.
Und Astralreisen bedeutet, dass du einschläfst, aber nur der Körper einschläft und der Geist quasi noch in einer Wachfunktion bleibt, sodass du deinen Traum beeinflussen kannst und quasi durch den Raum reisen kannst, ja. Und ich habe es dann wirklich so weit getrieben, und das glaubt mir wirklich, das glaubt mir immer niemand, aber ich habe es wirklich so weit getrieben, dass ich mich selber, also ich konnte mit dem Astralkörper quasi nach der Meditation aus dem Körper raus und mich umdrehen und habe mich selber im Bett schlafen sehen.
Ach.
Ja, und das war schon krass. Das ist ein bisschen spooky. Und viele Leute haben dann auch mal gesagt, immer, du hast voll einen an der Waffe, als ich das erzählt habe. Aber ich schwöre es dir, so wie ich hier sitze, es hat eine Zeit lang geklappt und dann hat es aber auch wieder nicht geklappt.
Ja, das glaube ich, weil man ganz viel Aufwand auch, also auch eine Meditation ist echt schwer, weil Leute immer so denken, ja, meditieren.
Ja, machst du die Augen ein bisschen zu.
So, genau, machst die Augen ein bisschen zu.
Ist nicht schlafen, das ist nicht mit Schlafen.
Genau, und das ist ja auch noch die Balance, auch nicht einzuschlafen, aber tief genug im Prozess zu sein, dass du halt die Dinge siehst, die dir ein Coach sagt und nicht, dass du dann so denkst, weil einschlafen ist schlecht. Aber wach sein ist natürlich auch schlecht. Dann siehst du ja die Dinge nicht. Wenn dann sagt, du sitzt jetzt am Meer und du siehst da einen Wald, ist auch schlecht. Also Meditation ist echt krass. Aber ich glaube, wenn man so kreative Jobs hat, braucht man irgendwie so einen geistigen Ausgleich in Form von Sport, Meditation, Yoga, was auch immer. Aber ich glaube, weil unser Kopf ist sehr viel an.
Ja, und wichtig ist irgendwie auch ordentliche Ernährung und ordentlicher Schlaf. So, klar, dieser Longevity-Trend jetzt auch gerade, ja.
Sehr.
Und hier, ich habe auch so eine Fitnessuhr um und so, aber ich muss sagen, ich übertreibe es auch nicht. Also es muss auch mal ein Wochenende geben, wenn ich mit meinen Jungs raus bin oder so, dann wird auch mal der Kopf ausgeschaltet und dann trinken wir uns auch mal ein und dann wird auch mal gefeiert und dann wird auch mal nicht darauf geguckt hier, was du isst oder wann du morgen aufstehst oder so, weil sich nur jetzt auf diese Optimierung zu konzentrieren, nee, das ist auch nicht gut, ne? Also ich finde so ein gesunder Mittelweg. Und solange man glücklich dabei ist, das ist das Wichtigste, glücklich sein. Und wenn es jemanden glücklich macht, jeden Abend sein Feierabendbier zu trinken,
dann soll er's
mein
machen.
Gott, dann soll er es machen.
Genau, oder seine Zigarette zu rauchen oder was auch immer. Ja. Ich sage ja immer, leben und leben lassen, das ist ja immer das Wichtigste. Und Alessa hat mal in einem Podcast gesagt, die Dosis macht das Gift. Und das ist auch so. Das gilt für alles. Du kannst auch mal ein Stück Kuchen essen, kriegst nicht gleich Diabetes.
Nein.
Wenn du jeden Tag eine ganze Torte isst, wird es irgendwann schwierig sein.
So sieht's
also
aus,
man muss ja so ein bisschen, ich sag mal, man muss ja auch ein bisschen leben.
Ja.
Also jetzt
ich muss aber, also ich verstehe aber auch, bei mir ist es aber so, ich habe ein bisschen das Glück, dass mir viele süße Sachen nicht schmecken.
Mir auch nicht.
Das ist wirklich, das ist eine glückliche Situation.
Vorteil,
ich
Vorteil.
Kenne Leute, die sagen, oh, ich habe so einen süßen Zahn heute, ich brauche ein Stück Kuchen, ich brauche jetzt das.
Ja.
Das habe ich, wirklich, ich schwöre es dir, das habe ich ganz selten
aber
mal.
Aber dann isst du gut genug, dann hast du genug gute Kohlenhydrate, habe ich
mal
gelernt.
Ich habe immer Bock, also wirklich, und das soll sich jetzt auch gar nicht so doof anhören, aber ich habe immer Bock auf Gemüse, ich habe immer Bock auf Fisch, ich habe immer Bock auf Hähnchen mit Reis.
Mhm.
Ich habe ganz selten Bock auf irgendwie so Käse dreimal überbacken und nochmal... Es schmeckt mir einfach auch nicht. Das ist ein bisschen der Vorteil.
Das ist mein Vorteil.
Das ist ein bisschen der Vorteil, muss man sagen, ja.
Ich habe auch nicht dieses ganze Süße. Und ich kann vor allem, was viele nicht können, ich kann eine Tafel Schokolade zu Hause haben,
ja.
Ich kann ein Stück essen und aufhören,
weil
es mir reicht.
Ja.
Weil
ja.
Ich so denke, war genug süß.
Wo ich das nicht schaffe, ist mit Chips. Ich habe dann, so ein salziger Zahn, ja. Mhm. Also wenn eine Tüte Ungarisch steht, ja, boah, das sind die besten. Wo man so das Salz noch ablecken kann vorher und die Finger dann ablecken kann.
Ja. Aber da sind ja Mittel drin, dass wir nicht aufhören können.
Ist
bei
das
Chips.
So?
Ja,
was
das
ist, was tun
die
denn da
rein? Da ist ein so ein Dings drin, dass du nicht, da sagt dein Hirn schon, mehr.
Echt jetzt?
Mehr, ja, ja. Chips kann man nicht aufhören.
Okay.
Also das ist schon, die sind schon so, dass man nicht aufhören kann.
Ja, ja,
also
okay.
Auch nicht mit Willensstärke. Da sagt
ja.
Einfach was im Körper, noch mehr, noch mehr, noch
ja.
Mehr.
Kannst nicht aufhören.
Bis sie alle ist. Dann
also
ist Schluss.
Das verstehe ich auch nicht. Jemand, der eine Tüte Chips dann aufmacht und nicht leer ist.
Nee, das kann ich nicht.
Nee.
Aber Schokolade ist wirklich das bei mir so. Und dann sagen ich, was, hast du immer die Tafel Schokolade? Ich so, naja, reicht da ein Stück. Sonst
ja,
ist
ja.
Genug für den Abend.
Ja, ja,
also,
irgendwann ist dann auch. Ja.
Schluss. Und
genau.
Meistens dann noch sogar dunkel mittlerweile. Siehst du, da sind wir uns sehr, sehr ähnlich.
Da sind wir uns ähnlich.
Und ich wollte noch, bevor hier dieser Podcast endet, ich habe mal Angst, dass bald die Uhr kommt, weil bald ist die Zeit um.
Drei
du
Minuten
hattest
haben
so
wir
ein
noch.
Ganz, ganz tolles Zitat, jetzt vor kurzem bei Instagram. Ich muss es, ich krieg's wortwörtlich nicht mehr hin, aber so sinnbildlich. Da hast du sowas gesagt wie, dass du ja immer deinen Traum quasi leben wolltest und jetzt, wo du ihn lebst, merkst du aber auch, was es von dir abverlangt.
Ja.
So sinnbildlich.
Ah,
hast du jetzt gerade gestern?
Das habe ich letztens gestern habe ich es hochgeladen.
Ich habe das abends so gesehen und dann dachte ich, was für ein geiles, ehrliches Zitat, weil man das so oft hört. Du willst nach oben, du willst den Job haben, aber du musst dafür halt jetzt mittlerweile auch Abstriche machen. Ich glaube,
absolut.
Weil du auch so viel unterwegs bist einfach.
Ja.
Ne? Du siehst dein Zuhause nicht mehr. Oder was meinst du genau damit?
Also ich habe einfach gesagt, dass man immer denkt, oh, der lebt seinen Traum und that's the life. So, weißt du, so, da bin ich jetzt auch neidisch drauf. Das hätte ich auch irgendwie so gerne. Und so schön das auch alles ist, unser Job, dieses auf der Bühne stehen, Applaus bekommen. Ich bin letztens mit einem Privatflieger geflogen. So,
wirklich?
Boah, ja, wo ich so dachte, ja, weil wir zwei Auftritte hatten, die so nah aneinander liegen, dass wir dann gesagt haben, wir nehmen einen Teil der Gage dafür, um eben dieses Flugzeug zu bezahlen. Es war jetzt eine kleine Propellermaschine, aber trotzdem.
Das machen ja einige Künstler, manchmal
ja, so, da dachte ich, da hättest du vor 3 Jahren jetzt gesagt, das schaffst du nie. Und jetzt ist man da so mittendrin irgendwie und hat aber auch immer noch das Gefühl, da passiert bestimmt noch mehr und so. So, aber was ich damit sagen wollte, ist, du gibst extrem viel auch auf.
Mhm.
Weil, also ich merke es jetzt zum Beispiel, privat wollen wir mit Freunden einen Trip machen.
Kenne ich, eure Jungsgruppe vielleicht
mit,
wieder?
Ja, genau,
Boot?
Dieser Boottrip. So,
ja.
Und der wurde jetzt einfach abgesagt. Dieses Jahr leider, leider, weil gerade meine Termine es einfach nicht zulassen, dass ich mal wirklich von Samstag bis Samstag eine Woche Urlaub mache.
Wahnsinn, das mit so, Dennis Williams,
kann,
Daniel Sommer und so
ja,
eure
genau.
Truppe, ne?
Also ich kann ganz oft dann von Montag bis Freitag oder von Sonntag bis Freitag oder so, dann sind die Flüge aber da nicht gut und so. Das ist schon mal der eine Abstrich, den du machst. Der andere Abstrich, muss man auch ganz ehrlich sagen, ist, wenn das auch ums Thema Daten geht.
Ich wollte gerade sagen, das ist doch auch...
So, das Thema also, Dating mit... Als Tim Peters jetzt, ja, der ja durchaus auch mal auf deiner For You-Page auftaucht, ja, wenn du durch TikTok und Instagram scrollst, du hast natürlich immer das Gefühl, okay, ist das jetzt was Ehrliches? Ist das jetzt nur, weil du auch Sänger bist und so? So, und dann wird es vielleicht irgendwann mal ernster. Und so eine Partnerschaft verlangt dann natürlich auch, dass du auch Abstriche machst und mal sagst, ey Schatz, nein, ich sag den Auftritt jetzt ab und wir fliegen jetzt zusammen, was weiß ich, nach Paris. So. Und viele Leute, die da draußen sitzen, merken einfach nicht, wir sind ja auch alles nur Menschen, mit was man sich dann so beschäftigen muss, ja. So und ja, und auch klar, mit Anfang 30, du suchst irgendwo dann die große Liebe noch so, aber du hast da irgendwie auch keine Zeit dann so richtig für. Und dann da wieder, ich habe einen Song auf meinem Album, der heißt Tinder, Silber und Gold. Wenn du dann wieder auf, was weiß ich, und dann sitzt du da wieder im Hotelzimmer und denkst, ach ja, komm, dann guckst du jetzt mal bei Tinder oder bei Bumble oder so, ja. Dann denkst du auch, nee, das Gelbe vom Eis ist nicht. Du musst mal wieder rausgehen, du musst mal wieder unter Leute und dann aber so ganz natürlich.
Aber das macht's ja auch nicht leichter. Du gehst unter Leute und was machen die Leute?
Ja, stimmt. Aber als Sänger, ich sag es dir, die viel unterwegs sind, es ist, wenn du was Ernstes suchst, ist das schon auch schwer.
Es ist super schwer. Mhm. Und ich kann es nur sagen, als Frau, die in Berlin wohnt, wo alle sagen, da gibt es ja so viele Leute. Also gerade Thema Verbindlichkeit und Beziehung, das ist ja seit Dating-Apps und seit diesem Handy ist das ja wie weggewischt. Also ja. Da kommt ja dann immer so, lass doch erstmal gucken, wohin die Reise geht. Oder es geht gleich in die eine Richtung. Und du denkst so, Leute, wo seid ihr denn? Man muss doch irgendwie mal. Und man macht natürlich weniger Abstriche. Ich glaube, je älter wir werden, haben wir ja gewisse Dinge, die wir schon, ich würde sagen, voraussetzen oder erwarten. Oder mit 20 datet man anders als mit 30, als mit 40, als mit 50.
Absolut. So. Und ich glaube, ein großes Problem ist auch, dass dadurch, dass du ja mittlerweile Menschen swipen kannst, also das muss man sich mal vorstellen. Sag das mal jemandem vor 20 Jahren. So, dass du dir eine Freundin swipest oder so. Mhm. Es kriegt etwas Katalogmäßiges und es kriegt auch ein Gefühl von, ah ja, cool, aber geht bestimmt auch noch besser.
Genau. Ist so nur eine 8 von 10, habe ich schon öfter mal gehört.
Und du suchst zwanghaft, ich jetzt vielleicht nicht, weil ich mich irgendwann auch mal mit diesem Thema auseinandergesetzt habe und gesagt habe, nein, das darfst du nicht. Nicht so, wenn irgendwas vibet, dann lass das mal passieren einfach. Aber ich glaube, dass die gerade die ganz junge Generation, die damit ja aufgewachsen ist, die das ja gar nicht mehr anders kennen, so irgendwie mal jemanden im Club einfach ansprechen oder so. Ja, es gibt es vielleicht auch noch, aber viele trauen sich auch nicht. Viele werden immer schüchterner dadurch. Genau. Und dieses immer besser und vielleicht noch mal schöner und noch mal intelligenter und noch mal nein. Der Vibe muss stimmen und die Energie muss irgendwann stimmen und
es ist schwierig. Es ist
auf dafür jeden muss Fall man aber Dating. Selber seine innere Einstellung erstmal ändern.
Ich wollte gerade sagen, und dann ist auch dieses persönliche Kennenlernen einfach eh viel schöner, weil du immer merkst, ob du auf einer Energiewelle tanzt oder ob jemand in den Raum geht und du denkst so, okay, wäre schön, den Raum wieder zu verlassen. Mhm. Hat man ja manchmal, das wirst du ja auch kennen. Du wirst ja manchmal, also mir geht es mittlerweile so, ich stehe manchmal mit Menschen im Raum und denke so, warum wäre ich denn jetzt so unruhig? Und dann weiß ich, da ist ein Energieräuber gerade da. Und mittlerweile habe ich die auch in wenigen Minuten identifiziert, wer es ist, und dann gehe ich auch meines Weges.
Und wie ist das hier mit mir im Raum?
Das ist super entspannt. Ich bin gerade, es könnte noch stundenlang
noch
gehen.
Noch ein Kompliment zum Schluss.
Ich habe auch noch
Schluss.
So viele Fragen, dass nein, ich wirklich, traurig finde, dass die Zeit um ist.
Wirklich, die Zeit ist verflogen, wie sagt man, wie im Flug vergangen.
Ja, und extra, ich muss nochmal sagen, Tim P., das ist extra für mich angereist, ich nach Hannover, du aus Düsseldorf.
Wir sind extra füreinander angereist.
Ja, also das ist doch der schönste Liebesverkehr, den wir uns hätten machen können. Ja. Also deswegen, tausend Dank für deinen Besuch und komm bitte bald wieder. Ich wünsche dir
gerne.
Ganz viel Erfolg fürs Album. Du weißt, ich eskaliere eh zu deinen Songs.
Du bist auch immer eingeladen. Also hiermit hast du eine Dauerkarte für alle Events, die ich hier
komme
selber
auch.
Mache.
Ich dränge mich. Wie sagtest du in Düsseldorf? Die ist ja eh da. Ich werde mich reinschleichen, weil ich bin sehr wirklich, schön. Ich feiere, was du machst. Ich feiere dich als Mensch. Bleib so, wie du bist und nur das Beste. Und ich werde dich hier immer supporten.
Komm her.
Schön.
Dankeschön.
Vielen Dank.
Vielen Dank.
Ein großartiger Künstler. Also ich muss sagen, jetzt so beim Hören habe ich nochmal festgestellt, wie das so gelaufen ist. Also das Gespräch ist so dahin geflossen. Es hätte noch eine Stunde gehen können und ich glaube, wir hätten noch eine Stunde Themen gehabt. Also ich hoffe, er kommt ganz bald wieder. Jetzt erstmal viel Erfolg für Tim Peters und sein neues Album. Und auch kommende Woche gibt's wieder Stargäste. Ich freue mich ja da jede Woche drauf. Ist mein Highlight. Und wenn ihr auch mal Wünsche habt, wer unbedingt mal herkommen sollte oder ihr vielleicht Fragen habt an eure Lieblingsstars, zum Beispiel auch an Tim Peters, der wird ja auch mal wieder kommen. Zögert nicht, geht auf antenneschlager.de, schreibt uns gerne eine E-Mail und dann nehme ich die Frage mit ins Interview. Jetzt wünsche ich euch erstmal noch eine schöne Woche und kommende Woche geht es dann weiter mit den nächsten Gästen.
Das war der Antenne-Schlager Star-Talk mit Annika Reichel. Alle Folgen zum Nachhören jederzeit auf antenneschlager.de und überall, wo es Podcasts gibt.